München mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich wieder über meine Gästin, Claudia Petrull. Sie ist ja zum dritten Mal da heute. Ich freue mich sehr. Sie ist bei den Diensthunden Rhein-Main, Sicherheit auf 6 Beinen. Sag doch ein Hallo zu unseren Hörern.
Ein Hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein und bin schon wieder gespannt auf die vielen Fragen. Ich hoffe, ich weiß auf alle eine Antwort.
Aber ganz bestimmt, da bin ich sicher.
Ja.
Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Auch finden Sie hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen und nun ist Hajo dran mit Musik. Zur Erinnerung, Claudia Petrull ist bei den Diensthunden Rhein-Main und bildet Schutz- und Sprengstoffspürhunde aus. Wir wiederholen das mal gerade ein bisschen. Was machst du da genau?
Ich mache verschiedene Sachen. Zum einen bilde ich in der Tat Schutzhunde aus für die private Sicherheit, wobei man da verdeutlichen muss, ich bilde nicht nur die Hunde aus, sondern ich bilde die Hunde immer nur zusammen mit den Hundeführern aus. Wir haben dabei auch unsere eigenen Hunde, die auch mit uns auf Streife gehen. Ich glaube, diesen Programmpunkt bekommen wir dann später nochmal kurz. Auf Streife bedeutet, wir arbeiten in der privaten Sicherheit. Ich persönlich arbeite also Teilzeit. Die andere Hälfte von meinem Leben gehört meinen Hunden und meiner Firma. Ich arbeite Teilzeit bei einem großen Sicherheitsdienstleister und mache da unter anderem auch ganz normale Nachtstreifenbewachungs-, Objektbewachungsdienste mit meinem Hund. Und die Kollegen, die das auch machen, die können bei mir eine Ausbildung machen zusammen mit ihrem Hund, dass sie dann für alle Fälle der Praxis gewappnet und gerüstet sind.
Was ist private Sicherheit? So, gibt's da öffentliche Sicherheit? Ist das ein Unterschied?
Die private Sicherheit und die öffentliche Sicherheit unterscheiden sich ganz knapp gesagt dadurch. Öffentliche Sicherheit ist alles das, was staatlich ist. Und der Staat hat, wie man ja weiß, das Gewaltmonopol. Die private Sicherheit ist alles das, was zum Teil von der Polizei ausgelagert, zum Teil von privaten Firmen an zusätzlicher Absicherung im privaten Rahmen gewünscht wird. Das kennt man mittlerweile im Stadtbild. Da ist zum Beispiel die Bundesbahn, macht viel über private Sicherheit. Fast alle großen Firmen lassen sich privat bewachen, nicht nur außen im Äußeren gegen Eindringlinge oder Diebe oder Vandalismus, sondern da geht's natürlich auch um Überwachung von Technik, was also zum Beispiel die großen Hochhäuser, großen Firmen in Frankfurt, um Frankfurt, haben alle sehr, sehr technisch ausgefeilte Sicherheitsanlagen, Brandschutzanlagen, Sicherheitszentralen. Da sitzen dann natürlich keine Polizisten drin, sondern das macht private Sicherheit. Private Sicherheit jetzt im Stichwort Hund ist insofern wichtig und nochmal bemerkenswert, als dass wir natürlich nicht über das staatliche Gewaltmonopol verfügen. Das bedeutet, wir haben Hunde dabei, die heißen auch Diensthunde, aber diese Diensthunde sind nur und ausschließlich zu unserer eigenen Verteidigung.
Eigene Verteidigung, da kommen wir nachher nochmal drauf.
Das heißt, sie sind nicht dafür da, sie irgendeinem hinterherzuschicken oder irgendjemanden zu beißen oder so, sondern nur und ausschließlich zur Verteidigung des Hundeführers beziehungsweise zur Absicherung der Kollegen. Alles andere wäre ungesetzlich.
Du trägst doch keine Waffe, obwohl du geprüfte Waffen- und Munitionsexpertin
also,
bist.
Ich habe die sogenannte Waffensachkunde. Ich trage keine Waffen. Erstens mal deshalb, weil auf diesem Objekt, also diese Position, die ich begleite, da wird nicht, also braucht man keine Waffen. Gott sei Dank, muss ich sagen.
Waffen Denn dein sind Hund ist ja dein Schutz.
Waffen sind nicht mein Ding. Ich habe es gemacht, einfach weil es ganz gut ist, sich auch dort auszukennen. Trotzdem ist für mich der Hund nach wie vor der Gipfel von auf der einen Seite Effektivität, was die Selbstverteidigung anbetrifft, und aber auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit zur Deeskalation. Eine Waffe kann nie deeskalieren, ein Hund schon.
Da kommen wir später nochmal. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Was ist jetzt ein Industriediensthundeführer? Du hast ja jetzt Gebäude gesagt. Was macht jetzt der Industriediensthundeführer?
Der sogenannte Industriediensthundeführer kommt daher, dass die Industrie- und Handelskammer, da haben wir die Industrie, die hat sich ein kleines Stückchen von dem rechtsfreien Raum in der Ausbildung der Diensthunde der privaten Sicherheit besetzt, indem sie gesagt hat, wir schaffen zumindest eine einigermaßen standardisierte Ausbildung und Überprüfung, die dann auch einen IHK-Stempel trägt. Und das Ganze nennt sich dann Industriediensthund oder Industriediensthundeführer. Das hat nicht so sehr viel mit Industrie zu tun, sondern mehr damit, dass da die IHK dahinter steckt, um so wenigstens einen halbwegs amtlichen Stempel drunter zu kriegen. Denn die Ausbildung und auch Weiterbildung der Diensthundeführer in der privaten Sicherheit in Deutschland ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Sie existiert praktisch nicht. Es gibt also keinerlei gesetzliche Vorgaben. Das heißt, jeder, der kann, der will, der möchte, kann mit dem Dackel von der Oma auf die Straße gehen und kann den als Schutzhund verkaufen. Die einzige klitzekleine Vorschrift, die es gibt, ist die von der berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung. Das betrifft allerdings nur die Unfallvermeidung innerhalb des Betriebes, ansonsten nicht. Das wird gerne übersehen, da wird also gerne diese ehemalige BGVC 7, die ist jetzt neu benamst, ich habe den Namen jetzt nicht parat, also die ehemalige BGVC 7, da gab es mal ein Minimum an Regelwerk, was allerdings lediglich das Verhältnis des Gewerbetreibenden zu seiner gesetzlichen Unfallversicherung beschreibt. Wird gerne übersehen, ist aber so.
Also es ist jetzt, wenn du jetzt mit einem Hund unterwegs bist, ist das immer ein ausgebildeter Hund. Das heißt aber, das muss nicht immer sein. Es gibt auch da schwarze Schafe. Wir haben ja da schon mal in der Sendung drüber gesprochen. Ganz, ganz wichtig, die nehmen einfach irgendwelche Hunde und verkaufen sich als Schutzpersonal.
Die Mehrheit ist wohl nicht ausgebildet. Das ist richtig. Es kann trotzdem sein, dass die Hunde das, was sie tun sollen, sogar machen. Aber das ist eigentlich eher Zufall. Das ist schon wahr. Das würde ich mal sagen, das sind so die mittelgrauen Schafe. Es gibt die dunkelgrauen Schafe, die wissen sehr wohl, der Hund taugt überhaupt nichts, machen es trotzdem, hoffen, dass nichts passiert. Und dann gibt es natürlich noch die dunkelschwarzen Schafe. Und das ist mein Lieblingsthema Hundeverleiher. Das sind welche, die mit kranken, alten, also die vom Tierschutz oder wo auch immer, kranke, alte, ausgemusterte, ehemalige Dienst- oder Gebrauchshunde sich besorgen für kleines Geld und verleihen die an nächtlich wechselnde, verschiedene Hundeführer. Ich glaube, darüber braucht man nichts zu sagen, um zu wissen, dass diese Schafe mehr als schwarz sind.
Das ist wirklich mehr als schwarz. Liebe Claudia, was hast du inzwischen erlebt? Neue Prüfungen und Herausforderungen? Was machen die Babys von Däuf hier? Eigentlich haben wir ja erwartet, hier eine Kinderstube vorzufinden, dem kleinen schwarzen Sprengstoff-Spürhund. Jetzt habe ich es richtig gesagt, der in unseren Plastikblumen im Studio doch tatsächlich Sprengstoff gefunden hat. Wie geht's denn deiner Familie sozusagen?
Also, der Familie zuallererst mal natürlich den Hinweis, den Sprengstoff, den das Däuf hier gefunden hat, den haben wir vorher da reingetan. Nicht, dass sich hier jemand Sorgen macht, oh Gott, oh Gott. Nein. Also Inge fliegt noch nicht in die Luft, sondern den haben wir vorher da versteckt. Ja, das war eigentlich das große Abenteuer der vergangenen Zeit. Das war die Trächtigkeit und die Welpenzeit von unserem Däuf, von unserem Schipperke. Die hat 3 wunderschöne, gesunde Babys bekommen, die ganz, ganz spannend aufgewachsen sind. Und das ist echt ein Fulltime-Job.
Also, wie alt sind die jetzt?
Die sind gestern 8 Wochen alt geworden. Und heute ist das erste Mädchen ausgezogen zu einer lieben Freundin von mir, die auch Hundetrainerin ist, ganz anders gestrickt als ich, ist typisch Watteborsch-Fraktion, aber eine sehr, sehr nette Hundetrainerin und es hat sich eigentlich eine schöne Freundschaft zwischen uns entwickelt, die so unterschiedlich, wie wir in unseren Trainingsansätzen sind, auch sehr respektvoll und sehr neugierig ist. Und da freue ich mich eigentlich, dass die kleine Rieke, so heißt sie, dass die helfen wird, die Freundschaft zu festigen. Und ich bin schon mal gespannt, wie Klein Rieke die Wattebausch-Mentalität ihrer Besitzerin auf die Probe stellen wird. Denn das, die wird sicherlich auf die Probe gestellt
das
werden.
Das kann man wohl sagen, genau. Und die anderen beiden?
Die beiden Bübchen, eines von den Bübchen behalten wir ja auch als Sprengstoffspürhund. Ja. Das heißt, wir haben ja schon kurz nachdem sie die Augen aufgemacht haben, die ersten Geruchsverknüpfungen, so nennt man das dann, oder die erste Geruchsfrühprägung auf Sprengstoff begonnen.
Hast du mit in die ins Nest gelegt, wie du das mal erklärt hast?
Nein, das ist nicht ganz so. Dazu muss man wissen, Sprengstoffe sind toxisch, das heißt, sie sind giftig. Das heißt, man hantiert also nicht mit Sprengstoff in der Nähe von den Welpen, sondern wir hantieren in diesem Fall mit kontaminierten, also mit bedufteten Tüchern, die kurz unter die Nase gehalten bekommen, und in dem Moment, wenn wir merken und hören, dass die Luft ziehen, dann bekommt etwas Erfreuliches. Also
Milch.
Zum Beispiel, wenn die noch ganz klein sind, kam dann die Mama, die wir vorher auf dem Arm gehalten haben, sozusagen in der Pipeline. Und jetzt sind sie dann schon so weit, dass dann auch Pansen kommt. Also das merken sie, dass wenn sie das Gläschen aufsuchen und dann die Nase reingehalten, dass dann Pansen kommt. Und der nächste Schritt wird dann sein, dass dort zwei Gläschen stehen, die gleich aussehen. In beidem ist ein Tüchlein. Man muss aber die Nase ins Richtige halten.
Ah, sehr schön.
Das und ist da wird dann auch schon wirklich die Unterscheidung, also dass man mit einem inerten Geruchsträger arbeitet und mit einem, also inert heißt einfach, sieht so aus und ist aber nichts, und einem tatsächlich kontaminierten Geruchsträger. Und es ist unheimlich interessant und belohnend und fantastisch zu sehen, wie unglaublich schnell diese kleinen Hunde lernen.
Toll. Und der andere, den ihr nicht behaltet, hat er dann auch eine Karriere vor sich?
Der andere, den wir nicht vorläufig zumindest vorhaben, nicht zu behalten, der hat auch hoffentlich eine Karriere vor sich. Ich habe, muss ich gestehen, schon Interessenten abgesagt, drei genauer gesagt, die ihn als reinen Familien- und Vergnügenhund haben wollten. Nicht, dass man an dem Hund kein Vergnügen haben soll, das soll man immer, aber ihn als reine Dekoration und zum Spazieren gehen, das wird keiner glücklich. Die Familie nicht und diese kleinen Hunde auch nicht. Denn diese Hunde sind anspruchsvoller in der Unterhaltung, in der Beschäftigung, als es die kleine Größe vermuten lässt. Und wenn die nicht ausgelastet sind, sind das sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen. Also von Zerstören, Dauerkläffen, Leute beißen, Garten umgraben, ist alles drin, was kein Mensch braucht. Und das möchte ich dem Kleinen einfach ersparen. Deswegen, wir suchen noch jemanden für den. Das muss jemand sein, der sehr sportlich ist, schon eine sportliche Karriere hat oder sie anstrebt oder ihn gerne als Spürhund verwenden will. Wie schon gesagt, Frühbringung, Sprengstoff hat er. Auch als Rettungshund ist er gut geeignet. Sie haben also in ihrem Welpengarten auch einen kleinen Parcours gehabt schon, wo sie Trümmer gehen gelernt haben, wo sie schwankende Untergründe, glatte Untergründe, Gittertreppen, kennen sie alles.
Wie schön. So sollten Welpen groß werden.
Genau. Also wir haben es versucht, so zu machen, wie wir es denken, dass es gemacht werden muss.
Das ist ein Welpenkurs im Gegensatz zu den von mir so abgelehnten Welpenspielstunden. Wunderbar.
Also, natürlich dann die große Frage, speziell an die, die sagen, Hunde züchten ist ja sowieso alles ein Verbrechen, geht in die Tierheime, die sind voll davon. Ich sehe das definitiv anders, aber auch an die noch nicht gestellte Frage schon mal die Antwort. Wir haben das Dolf deshalb belegen lassen nach einem sehr, sehr handausgesuchten Rüden, weil wir selber einen haben wollten. Und weil es in Deutschland niemanden gibt, zumindest nicht, dass wir das wüssten, der diese Hunderasse, Schipperke, nach Leistungs- und nur nach Leistungs- und Gesundheitsgesichtspunkten züchtet.
Sehr gut, ja.
Ob sie später irgendwelche Ausbildungserfolge, Ausstellungserfolge haben, ist uns völlig egal. Wir wollen, dass sie gesund sind und dass sie leistungsfähig sind und dass sie sozial sind.
Also das nicht nach Schönheit, sondern nach Leistung.
Nur Gesundheit, nur Leistung, alles andere ist uns völlig wurscht.
Und da suchst du noch jemanden,
ein Bübchen sucht noch einen sportlichen Dauerplatz, ja.
Ah, sehr schön. Dann geben wir das mal in den Äther. Es war sehr spannend. Frankfurt, 22.30 Uhr, nachts, Bankenviertel. Du hast netterweise uns angerufen, also mein Mann Norbert und mich. Wir dürfen mit dir auf Streife gehen. War sehr, sehr spannend. Was machst du auf Streife und was macht da dein Diensthund? Was hast du mit uns gemacht?
Ich fand es sehr, sehr spannend, dass ihr euch das mal live angeguckt habt, muss ich sagen. Es hat mir auch sehr gefallen. Es hört sich sehr unspektakulär an. Es ist meistens auch sehr unspektakulär, was wir da nachts machen. Wir sichern das, was man im technischen, als technischen Ausdruck nennt, die Außenhaut von dem Gebäude, so nennt sich das wirklich. Das heißt, wir gucken mit dem, also wir, ich meine in dem Fall mein Hund und ich, wir schauen um das Gebäude herum, ist alles in Ordnung, sind alle Türen zu, die zu sein müssen, hat sich vielleicht irgendwo ein Einbrecher seinen Weg gebahnt, ist irgendwo Licht, wo keins hingehört, aber auch ganz simple Sachen, wie läuft irgendwo Wasser, wo keins laufen darf. Also alles das, was an Unregelmäßigkeiten immer im privaten Bereich, aber um das Gebäude herum sein kann, das überprüfen wir nachts in mehreren Runden. Wie ich arbeite im Moment, wie du es eben schon angedeutet hast, im Frankfurter Bankenviertel und dort beschützen oder bewachen wir eine der großen Bankhäuser. Wir, meint jetzt in diesem Fall, nicht nur ich und mein Hund, sondern wir sind ja mit vielen Kollegen zusammen. Wir sind in der Schicht, in der Nacht im Moment, ich sag mal über den Daumen ungefähr 15 Personen. Mhm. Und auch da, die also in wechselnden Positionen dort arbeiten, auch da kann es immer mal wieder passieren, manche Zugänge sind zum Beispiel nachts offen, dass es dort zu einer Bedrohungssituation für einen Kollegen dort kommen kann. Auch da werde ich dann über Funk gerufen, komme dann und sichere den Kollegen ab. Wobei auch hier, wir erinnern uns, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht hier nicht darum, irgendwelchen Straftätern hinterher zu rennen oder den Hund die beißen zu lassen, sondern hier geht es nur um die Absicherung von mir und von Kollegen. Für Strafverfolgung ist immer noch nach wie vor die Polizei zuständig.
Es war sehr spannend, da stand das große Auto, du hast den also nicht so einfach neben dir liegen, wie man sich das so vorstellt, nicht das Hundi, sondern du hast den dann aus dem Auto raus, du hast einen Maulkorb rausgenommen, du hast die Leine, du hast auch ein entsprechendes Band genommen, also es ist schon ein Diensthund, der was gelernt hat, der auch drauf geht und das war also für uns eine neue Erfahrung, denn Matze war hier im Studio, hat sich streicheln lassen, war ein ganz normaler Hund, dann hat er sich etwas verändert.
Du kennst Matze hier aus dem Studio. Mhm. Ihr wart ja auch mal bei uns zum Sprengstofftraining und habt mal geguckt, da habt ihr die auch kennengelernt. Also außerhalb von dieser Dienstsituation sind es ganz normale, ruhige, belastbare Hunde, sogar mehr oder minder verschmust. In der Dienstsituation haben diese Hunde gelernt, einfach Annäherung, die sie als bedrohlich empfinden, abzuwehren und das notfalls auch durch Bisse. Mhm. Das bedeutet, ich sag das mal so ein bisschen knapp und plakativ, ich habe meinem Hund beigebracht, Menschen zu beißen. Mhm. Das kann einem jetzt passen oder auch nicht, aber de facto ist es so. Das bedeutet, dieser Maulkorb, von dem du eben gesprochen hast, das stimmt, der ist immer dabei. Wobei ich ihn lieber Beißkorb nenne, aber man kann ihn auch Maulkorb nennen.
Warum Beißkorb oder Maulkorb? Warum nennen lieber?
Mäuler sagt man, haben Schafe und Rinder. Hunde haben keine Mäuler. Hunde haben keinen Maulkorb. Hunde haben einen Beißkorb. Ich glaube, es ist eigentlich auch wurscht. Mhm. Aber dieser Beißkorb, den haben wir dabei. Den haben wir immer dabei. Normalerweise trägt er ihn auf der Streife nicht. Mhm. Nur wenn ich das Gefühl habe, jetzt könnte es Situationen geben, wo es zu Missverständnissen kommen könnte, wo der Hund falsch reagiert. Bedeutet zum Beispiel eine Gruppe Touristen, passiert bei uns häufiger, eine Gruppe Touristen, einer hat einen Stadtplan, hält den vor sich, blickt sich hilfesuchend um, sieht mich und die ganze Phalanx setzt sich in Richtung auf mich in Bewegung. Dann weiß ich, jetzt schnell den Beißkorb drauf. Das könnte eine missverständliche Situation geben. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel, passiert ja auch oft leider, dass wir wohnsitzlose Leute auf dem Objekt haben, besonders nachts, die sich windgeschützte Eckchen suchen. Da gehe ich dann hin und bitte die, woanders zu schlafen, wobei woanders auch ganz einfach heißt, da informieren wir uns immer vorher, wo sind Stuben geöffnet, wo gibt es warme Schlafplätze und da schicken wir die hin. Bei uns ist das ganz in der Nähe der Hauptbahnhof. Sagen, bitte seien Sie so nett, hier nicht, weil das privater Grund und Boden ist, aber wenn Sie hier 3 Straßen weitergehen, da finden Sie den Bahnhof, der ist geöffnet. Aber auch da gehe ich so nah an diese Person ran, wenn die jetzt zum Beispiel alkoholisiert ist oder unter Drogeneinfluss steht, könnte es sein, dass die Person mir zu nahe kommt, mit oder ohne böse Absichten. In beiden Fällen ist der Korb drauf, um unnötige Verletzungen zu vermeiden. Und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, auch der Hund gefährdet sich weniger, wenn er einen Korb drauf hat. Und natürlich auch die Person.
Jetzt war das so, wir wussten ja jetzt nicht, ob wir jemanden finden. Also musste mein Mann Norbert lungern. Er wurde in eine dunkle Ecke gestellt und sollte sich auch ein kleines bisschen widersetzen. Wir haben also unsere Runde gemacht. Dann bist du auf Norbert getroffen und hat gesagt, was machen Sie hier? Und da ging ja dein Hund schon in Position.
Genau.
Ich habe das übrigens in einem Blog, habe ich das geschrieben. Wenn Sie da auf www.wiesbadener Tagblatt Blogs gehen, dann finden Sie das, können Sie nachlesen. Ist ganz spannend.
Das war ungefähr so, das stimmt. Wobei ich mindestens genauso instruktiv, hoffe ich jedenfalls, wie der lungernde Norbert, war mir eigentlich, dass du dir vorstellen kannst, das können sich, glaube ich, nicht viele Leute vorstellen, wie das ist, wenn man als Frau nachts allein oder halt mit dem vierbeinigen Partner um so ein Hochhaus rumlungert und die, also dann lungere ich in dem Fall, und die Aufgabe ja genau besteht, die ganzen dunklen Ecken, die man eigentlich gerne meiden möchte, eben gerade nicht zu meiden, sondern dorthin zu gehen und gucken, ist dort alles, hat dort alles seine Ordnung? Vor diesem ganz dunkel versteckten Noteingang steht ein Fahrrad, blockiert es vielleicht, ja oder nein, sitzt dort vielleicht jemand? Kommt auch vor. Also da ist man dann schon ganz froh, wenn man einen Hund dabei hat.
Und Matze ist ja immer ein bisschen vor dir gewesen, auch sehr, sehr aufmerksam hat er die Gegend sondiert und er ist jetzt nicht hinter dir oder an deiner Seite, sondern er geht deutlich vor dir.
Bis auf den engen Durchgang, da ging er hinter mir. Weißt du, das ist noch Spur. Also der Hund muss nichts sehen, was ich nicht gesehen habe. Der enge Durchgang, da ist er hinter mir gegangen, dann sage ich ihm, geh Spur, denn wenn ich dort, es kann ja sein, es sitzt dort einfach jemand. Der tut ja keiner Menschenseele was zu leiden.
Aber dann wäre dein Hund zu weit vorne.
Dann ist mein Hund zu weit vorne und dann würde er unter Umständen zu schnell reagieren und unangemessen reagieren. Das heißt, ich hole ihn hinter mich, sage ihm, geh Spur. Wenn wir beide nicht, wenn der Durchgang so eng ist, dass wir nicht beide zusammen durchpassen, dann gehen wir da durch und dann reagiere ich auf die Situation, die ich sehe. Aber im Regelfall,
war sehr spannend, ja.
Im Regelfall ist es so, dass ich, ich sehe, ich reagiere und mein Hund hilft mir dann zu reagieren. Ja. So sollte es sein.
Also ich habe jetzt mal so einen klitzekleinen Einblick gekriegt, was so ein Diensthund jetzt tut. Also Norbert hat sich etwas widersetzt. Er ist dann mit einem dramatischen Schritt auf dich zu und hat, glaube ich, auch eine Hand gehoben. Und da hat er blank gezogen und hat also mal gezeigt, was in ihm steckt und dass er auch Löcher machen würde.
Genau, Matze verspricht viel, Matze hält auch viel, wenn es drauf ankommt. Gott sei Dank musste das, also in den letzten 8 Jahren, in denen ich mit Matze Dienst gemacht habe, 2-mal war es so, dass er sich eingesetzt hat oder dass ich ihn eingesetzt habe. Ich hatte noch keinen Beißunfall mit ihm. Jetzt muss ich doch direkt mal auf Holz klopfen. Ich hoffe, dass wir auch das Ende seiner Dienstzeit ohne Beißunfall, also bedeutet, er hat jemanden gebissen, den er nicht hätte beißen sollen, haben wir noch nicht gehabt. Möchten wir auch nicht haben, braucht natürlich bei so einem Hund sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Also man darf nicht träumen, wenn man ihn an der Leine hat. Aber er ist natürlich als Absicherung einfach mehr wert wie 3 Kollegen.
Das ist so. Das hat man auch gemerkt und es war dann so, er war dann auf 100 hochgefahren.
Ganz schnell.
Ganz schnell. Jetzt hast du nur für Kenner eine Minimalstbewegung gemacht und dann war er wieder unten und saß neben dir. Und über dieses Training wollen wir dann gleich mal sprechen. Da. Du legst klar und deutlich fest, was du darfst, beziehungsweise was dein Diensthund darf. Wo sind denn da Grenzen? Also das heißt, hinschauen, melden. Ich habe ja mir ganz viel gemerkt an dem Abend. Es war ja spannend, ich war ja hellwach. Ich konnte ja dann auch, habe dann gar nicht gemerkt, dass es schon 22:30 ist. Du hast ja dann noch bis 7 Uhr Dienst gehabt. Du musstest dann noch 4-mal musstest du raus. Du legst klar und deutlich fest, sind diese Streifen, die sind immer so, oder gehst du auch mal andersrum, um das zu gestalten, oder?
Also wenn es sich machen lässt, dann gehen wir jede Streife anders. Wir gehen jede Streife aus einer anderen Richtung. Wir gehen jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit, damit wir nach Möglichkeit nicht vorhersehbar sind oder vorhersagbar sind.
Ja.
Weil wir sind natürlich auch ganz wichtig, einfach zur Abschreckung. Das heißt, wir haben viele kleine Geschäfte unten in diesen großen Gebäuden, die wir da bewachen. Die Gegend ist nicht unbedingt einfach. Direkt über der Straße fängt das sogenannte Viertel an. Viele Drogenkonsumenten, viele Drogenkranke mit entsprechendem, ich sag mal, Finanzbedarf, den sie halt auf illegalem Wege decken. Bedeutet, wenn die sehen, da läuft zwar regelmäßig ein Hund, aber man weiß nie so genau wann und wo, dann wirkt es natürlich ganz stark abschreckend auf mögliche Einbruchsgelüste. Gar keine Frage.
Also was für mich spannend war, dieses Viertel sah ja so clean aus, aber dann haben wir ja gelernt, wo die Verstecke sind und dann hat's auch nach so süßlich gerochen, Cannabis. Du sagst, interessiert mich aber nicht, ist nicht mein Revier.
Genau.
Also das ist auch dann ganz wichtig, dass du das Revier unterscheidest und da dein Gebiet sozusagen umrundest und sauber hältst. Was darfst du, was darfst du nicht?
Also zuerst nochmal zur Abgrenzung Revier. Revier ist jetzt in dem Falle, also mein Arbeitsbereich, mein Tätigkeitsbereich ist als private Sicherheit der Hausrechtsbereich von diesem Objekt, das wir da beschützen, bewachen. Was darüber hinausgeht, würde ich natürlich, aber das würde ich auch als Bürger, wenn ich dort eine Straftat feststellen würde, würde ich natürlich sofort entweder die Polizei alarmieren oder in dem Moment ist es halt bei uns so festgelegt, dass wir erst unsere Sicherheitszentrale per Funk kontaktieren und die kontaktieren dann die Polizei. Dann sind wir nämlich auch mitten bei der Frage, wenn ich denn nicht dafür da bin, um dem Einbrecher, sage ich mal, hinterherzulaufen, den Helden zu spielen, wofür bin ich denn dann da? Sind wir da nur zur Dekoration? Nein, das sind wir natürlich nicht, sondern das, wofür wir da sind, erstens mal die Prävention, das heißt, der sieht, aha, da läuft jemand, da gehe ich gar nicht erst hin. Ist der Straftäter dann doch da oder verübt irgendeine Straftat, dann versuche ich natürlich sofort zu melden, weiterzugeben. Mhm. Achtung, ich bin hier und hier, hier und hier. Es passiert gerade das und das. Ich bleibe vor Ort und versuche so viel wie möglich Informationen zu sammeln. Notfalls schreibe ich mir das auch auf. Informationen können sein Täterbeschreibung, Fahrzeugbeschreibung, Fluchtrichtung des Täters, Ausrüstungsgegenstände des Täters, damit ich der Polizei möglichst viele Informationen liefern kann, die ihnen nachher die Strafverfolgung ermöglicht und erleichtert. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Meine Aufgabe ist nicht, hinterherzulaufen und den John Wayne für Arme zu spielen.
Ja, okay. Dieses Hinschauen, und es ist ja auch so, wenn du jetzt nicht hinschaust, wenn du jetzt etwas übersiehst, du hast eine sogenannte Garantenstellung. Ganz spannend.
Das ist eine ganz spannende Sache. Wissen erstaunlicherweise auch nicht alle, die in der Sicherheit arbeiten oder vergessen es vielleicht manche. Es gibt diese Garantenstellung. Diese Garantenstellung bedeutet, die ist auch im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches festgelegt. Diese Garantenstellung bedeutet, dass ich entweder Kraft meines Arbeitsvertrages, es kann aber auch Kraft von Verwandtschaftsverhältnissen oder Vertrauensverhältnissen oder Reiseleitung für eine Reisegruppe, also alle Arten von, ja, wie soll ich das jetzt nennen, von einer Vertrauensstellung oder Verantwortungsstellung gegenüber Schutzbefohlenen im allerweitesten Sinne. Da bin ich verpflichtet dafür zu sorgen, dass etwas nicht passiert in meinem Falle. Nämlich, dass nicht eingebrochen wird oder dass zum Beispiel nicht gestohlen wird. Wenn ich jetzt da denke, ich darf ja eigentlich sowieso nichts machen und John Wayne spielen macht zwar Spaß, darf ich nicht, also gucke ich gar nicht erst hin, dann habe ich ein Problem. Denn diese Garantenstellung bedeutet, dass wenn ich dort meiner Verpflichtung nicht nachkomme, das heißt, ich verhindere den Einbruch nicht, fahrlässig oder weil ich mit Absicht weggucke, dann werde ich oder kann ich genauso bestraft werden wie der den Einbruch verübt hat.
Boah, das muss man sich mal
vorstellen. Ja. Das heißt, wenn man jetzt sagt, das ist ja alles irgendwie so locker und leicht und ich laufe da einfach mal ein bisschen spazieren und wenn es irgendwo brenzlig wird, gucke ich weg. Nee, so funktioniert das nicht. Erstens ist man dann in dem Metier falsch und außerdem, da kriegt man richtig echten Ärger. Also das ist eine richtig echte Straftat. Das ist nicht lustig.
Ist dir schon mal passiert, dass dich jemand vorne ablenkt mit irgend so Shishi und hinten einbricht oder so? Oder ist das...
Also nicht, dass das, also wenn es jemand versucht hat, habe ich bisher nicht gemerkt, sagen wir mal so. Nein, eigentlich nicht. Also dann ist es auch so.
Sind ja auch überall noch Kameras und
erstens mal sind überall Kameras. Ja. Außerdem habe ich ja Gott sei Dank einen Hund dabei, der hat auch hinten Augen. Mhm. Wie man weiß, also der guckt nicht nur nach vorne, der guckt auch nach hinten. Stichwort Biosensor, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Nein, aber das ist mir bisher noch nicht passiert. Mhm.
Und das wäre ja auch dann eine sehr knifflige Situation. Er muss ja kompromisslos sein. Also wenn du jetzt da vorne etwas beobachtest und sagst, ich rieche aber da hinten was, wie würdest du dann, du würdest immer dem Hund folgen. Der Hund ist für dich ein Garant, dass da hinten etwas ist.
In dieser Situation würde ich das machen, dass ich eine Position wählen würde, wo ich beides im Auge behalten würde. Ich würde aber nicht dem Hund nachlaufen. Ich würde beides im Auge behalten. Das kriegt man im Laufe der Jahre, da kriegt man eine ganz gute Erfahrung, dass man sich so positioniert, dass einem keiner in den Rücken kommen kann. Mhm. Also mit dem Rücken zu etwas stellen und so weit weg, dass man beides im Auge behalten kann. Und natürlich immer das allererste Griff ans Funkgerät. sofort Sicherheitszentrale informieren, dass sie ihre Kameras entsprechend ausrichten.
Also du würdest das nie machen, wie es in manchen Filmen so ist, was mich so unglaublich langweilt, wenn die dann so, hallo, ganz allein in irgendwelche dunklen Ecken gehen.
Nein, das ist da dumm. Denke ich immer, ja, das ist unprofessionell, das ist dumm, das macht natürlich niemand.
Ja, das ist dann nur aus irgendwelchen Gründen.
Ja, das ist für die Filmdramaturgie vielleicht sinnvoll, aber im Alltag ist es einfach nur dumm.
Wenn du jetzt auf Streife bist, dann kann es ja mal brenzlig werden. Ist denn dein Hund, wenn er jetzt einen Beißkorb trägt, ungefährlich?
Nein, mein Hund ist nicht ungefährlich, auch wenn er einen Beißkorb trägt. Denn diese Beißkörbe haben, also die, die wir nutzen, haben vorne eine Stahlschiene. Das heißt, und innen drin sind sie gepolstert. Also in Richtung Fang vom Hund sind sie gepolstert. Und nach vorne ist also so eine lederüberzogene Stahlschiene. Die Hunde lernen in ihrem Training auch mit diesem Beißkorb zu stoßen. Das bedeutet, der Hund macht auch an der Leine, weil ich ihn natürlich nicht loslasse, das darf ich auch gar nicht, muss ich auch nicht. Der Hund macht in einer Notwehrsituation einfach Abstand. Bedeutet, der stößt mit dem Beißkorb den Angreifer oder dem der Person, die mir da zu schnell entgegenkommt. Brustkasten, Solarplexus, plus minus, das lernen die. Und die haben eine so enorme Schnellkraft und Sprungkraft, dass die Hunde, wenn das gut sitzt, auch Rippen brechen können mit diesen Beißkörben. Mhm. Das heißt, wobei ich jetzt nicht scharf drauf bin, irgendwem die Rippen zu brechen, darum geht's nicht. Es geht einfach nur, um zu demonstrieren, was für eine unglaubliche Gewalt dahinter sitzt, wenn der Hund praktisch mit seiner Nackenmuskulatur, mit Hilfe von diesem Beißkorb in diese Person stößt.
Wie lernen die aufhören? Also es ist ja immer so, du hast ja jetzt gesagt, also scharf machen kann man, der kann auch mit Sicherheit da mal dran. Aber wie geht das gezielte Training und wie geht das Aufhören?
Das Aufhören, das ist eins von meinen Lieblingsthemen. Also Hunde hochfahren ist ganz leicht, das kann jeder Depp, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Nur diese Hunde sind, oder Hunde, die nur nach oben gehen und nicht mehr runterkommen, die sind als Diensthund unbrauchbar. Das ist eine Krankheit und eine Gefährdung der Allgemeinheit und auch eine Gefährdung für die Kollegen selber. Mhm. Weil wenn diese Hunde das nicht gelernt haben, mit ihrem Frust oder mit diesem Abbruch der begonnenen Handlung, nichts anderes ist es ja, umzugehen, konstruktiv umzugehen, die drehen sich dann auch rum und beißen an den Kollegen, also ja, oder den Hundeführer selber. Das gibt's, das ist genau so ein Übersprungsding. Mhm. Das ist gar nicht so selten. Das ist dieses Training hochfahren, runterfahren. Ich nenne das immer so ein bisschen Kniebeugen. Das ist wie so eine Art Kniebeugen machen. Das lernen unsere jungen Diensthunde schon von Anfang an. Das lernen sie nicht nur für den Wachdienst, aber auch. Das lernen sie auch für den Hundesport. Das ist was, was sehr, sehr viel Gewalt in der Ausbildung verhindert, gerade im Hundesport oder unnötig macht. Dass der Hund nicht nur lernt, sehr schnell im Trieb, wenn ich das mal so sagen darf, hochzufahren, sondern dass er auch lernt, ganz schnell auf den Schlüsselreiz sich wieder zu entspannen und einfach wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Das fängt an bei Ballspielen mit dem Welpen. Natürlich spielen wir Ball, natürlich spielen wir Beißwurst. Hunde, die keinen Beutetrieb haben oder keinen extremen Spieltrieb haben, können wir nicht gebrauchen. Aber die lernen direkt beim Spielen auch gleich, jetzt ist der Ball da, jetzt nehme ich mir den Ball weg, dann heißt es Schluss und dann ist aber auch Schluss. Mhm. Und dann können die ganz entspannt ihrer Wege ziehen, müssen nicht mehr aufgedreht neben mir hertänzeln. Nein, es ist einfach Schluss und der Ball ist weg und dann ist gut. Also so ungefähr fängt das an. Später ist es dann so, in der Situation, die wir dann da gestellt haben, wo ihr dabei wart, Norbert und du, der Hund muss sehr, sehr schnell verteidigungsbereit sein, spätestens wenn da jemand steht, wo der weiß, da steht normalerweise keiner. Das ist für ihn schon Alarmsignal genug. So, ich greife den Hund ins Halsband, was zum einen den mir entgegenkommenden schützt, weil ich ihn einfach dann noch besser unter Kontrolle habe als jetzt nur an der Leine. Und es macht natürlich, es gibt auch dem Gegenüber Sicherheit, aha, der Hund kann jetzt wirklich nur bis da und dahin. Wenn jetzt was sein sollte, ich kann ja dann die Hand am Halsband loslassen und dann hat er ungefähr einen Meter Leine und das reicht für alles das, was er tun muss. Mhm. Reicht das dann. Mhm. So, jetzt merke ich aber, aha, die Situation ist jetzt doch nicht bedrohlich. Die Person geht jetzt aus dem Einwirkungsbereich raus, aus dem Einwirkungsbereich vom Hund. Also, wie wir es ja da auch gemacht haben. Ich fordere ihn auf, das Objekt zu verlassen. Der Mensch kommt dieser Aufforderung nach. So, jetzt ist die Hand wieder vom Halsband weg. Dann gibt es ein kurzes Signal und der Hund weiß, alles klar, weiße Fahne, jetzt ist nichts mehr. Das heißt, er hat immer noch die Grundaufmerksamkeit gegenüber dieser Person. Das heißt, streicheln könnte diese Person sie nicht. Aber in Matze streichelt sowieso niemand, außer mir. So, und dann ist er aber auch so entspannt, dass ich irgendwelche Situationen, ich will jetzt gar keine apokalyptischen Szenen da ausmalen, aber irgendwelche Situationen, die sich ja nach einem Hundeeinsatz ergeben können. Also ich sag mal, nur so ein paar Stichworte. Hundeeinsatz, verletzte Person, ich bleib dabei und dann kommt ein Ersthelfer. Mein Hund möchte bitte nicht den Ersthelfer fressen. Mhm. Ich will aber auch nicht wegrennen und meinen Hund wegpacken. Ich muss nämlich da bleiben als Zeuge. So, das sind so Situationen. Ein Hund, der da nicht gelernt hat, locker und entspannt runterzufahren, sich hinlegen zu lassen, das ist kein Diensthund, das ist eine Krankheit.
Mhm. Ja, das hat man wirklich gemerkt. Mit einer fast kaum wahrnehmbaren Bewegung hast du ihn dann wieder in Sitz gebracht hinter dich und er war wirklich dann, er war angespannt, aber er war trotzdem nicht so
aufmerksam, aber er ist entspannt.
Genau, ja.
Und deswegen habe ich euch, du kannst ja Hundesprache lesen, dir brauche ich das ja nicht zu erzählen, Matze hat es dir selber erzählt. Ich habe ja dann, wo wir dann ein paar Schritte gelaufen sind, die Leine auch lang gelassen. Mhm. Ihr seid ein Stückchen hinter mir gelaufen, also vielleicht einen Meter oder anderthalb Meter. Mhm.
Haben uns unterhalten.
Matze weiß, dass ich das weiß, deswegen zeigt er mir das nicht an. Abgesehen davon, du hast auch gefragt, ist das jetzt keine Gefahr? Nein, ist keine Gefahr. Matze merkt ja, wir unterhalten uns. Mhm. Da besteht eine Verbindung, die keine aggressiven Untertöne hat. Das heißt, die Stimmungsübertragung, die anderswo funktioniert, das ist bei uns täglich Brot. Ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja. Also was wir immer jetzt sagen, der Hund spiegelt zu 100% den Halter. Also er spiegelt dann auch deine Entspannung.
Er nimmt das als Information. Für ihn ist das eine Information, die ist mindestens genauso wertvoll wie ein Kommando. Mhm. So, und als dann die Leine lang war, hast du ja gesehen, der Hals war unten, der Kopf war unten, der Rücken schwingt, die Rute war unten. Das heißt, du siehst, der Hund ist entspannt, der Hund ist locker, der Hund weiß, aha, keine gefährliche Situation mehr. Es ist ja auch, unabhängig davon, ob der Hund jetzt dann noch gefährlich ist oder nicht, es dient ja auch, so will ich das mal nennen, so ein bisschen der Psychohygiene für den Hund. Mhm. Weil wenn du Hunde hast, die tendenziell hoch erregbar sind, und das sind die, das hast du ja gesehen, dann ist es natürlich auch für den Hund nicht gut, wenn er ständig unnötig in irgendwelchen hohen Erregungslagen ist. Wozu? Das ist einfach für die Nerven nicht gut, ist für den Cortisolspiegel nicht gut.
Ja, eben, ist ja dann voller Adrenalin.
Ja, ständig gestresst, Cortisol bis unter die Haarspitzen, braucht kein Mensch, braucht kein Hund. Also allein schon deshalb, weil dieser Dienst viel anstrengender ist, wenn man ihn richtig macht, als man das vielleicht als Unbeteiligter von außen sieht. Deswegen ist es wichtig, für den Hund auch wichtig, dass ich ihm beibringe, runterfahren, entspannen, alles gut, dass der Hund wieder so sein eigenes Gleichgewicht und seine eigene Mitte finden kann.
Das habe ich auch gemerkt, denn letzten Endes war ja der Feind direkt hinter ihm. Ja. Und man hätte jetzt erwartet von einem nicht ausgebildeten Hund, dass er das Hinterteil einzieht, sich ständig rumdreht, immer was hinten zu erledigen hat. Und das hat mir auch sehr gefallen, dass er dann wirklich auch dich im Auge hatte. Denn die haben ja ein Gesichtsfeld, 250 Grad. Ja. Er hat ja auch hinter sich
gemerkt. Dreiviertel Schwarzwälder, sage ich immer ungefähr.
Ja. Und diese... diese Entspannung war also zu merken. Ich habe jetzt das Auge beobachtet. Das Auge war rabenschwarz in dieser Situation.
In der Verteidigungssituation, genau.
Rabenschwarz und dann nachher hat sich's wieder entspannt. Also es war alles für mich ganz, ganz, ganz spannend und wirklich eine tolle Erfahrung. Wie bereitest du jetzt den Hund vor? Der muss ja jetzt entspannt sein, dann kommt er in seine Box, dann hast du eine kurze Pause, bis du dich wieder für eine Streife jetzt bereit machst. Die Vorbereitung ist dann aus der Box raus, Sitz anziehen. Genau. Dann weiß er, es ist schon wieder jetzt Arbeit.
Genau. Okay. Wobei der Hund auch natürlich merkt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Alarmruf bekomme, da und da, schnell hol deinen Hund, das merkt er ja. Mhm. Also da bin ich noch nicht am Auto, da merkt er das.
Ah ja.
Auch wieder Stimmungsübertragung, da muss ich überhaupt nichts zu ihm sagen. Mhm. In solchen Situationen mache ich dann auch in der Regel gleich den Korb drauf, es sei denn, es ist eine Örtlichkeit, wo ich ein bisschen weiter laufen muss.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen, dann würdest du, weil du weißt, du
wenn
bist
ich,
jetzt...
Wenn ich weiß, es ist eine Wahrscheinlichkeit für Kontakt mit der jeweiligen Person oder mit einer fraglichen Person, engeren Kontakt, dann würde ich präventiv schon den Weißkorb drauf machen.
Ja, denn da ist die Stimmungsübertragung, kann man wirklich nicht anders sagen.
Ja, eindeutig.
Ist auch bei jedem Hund, auch draußen bei jedem Hund so, der Hund kann uns lesen, der scannt uns pausenlos und der weiß,
wie wir
drauf
sind. Es wäre gut, wenn
wir
so gut Hunde lesen könnten, wie die uns lesen
können. Oh ja, das habe ich mir schon oft gewünscht. Jetzt, da kann ja ganz viel schiefgehen bei der Ausbildung. Und welchen Preis zahlt eigentlich jetzt der Hund? Es ist ja so, er ist ja jetzt nicht mehr der Streichelhund, obwohl wir ihn ja hier total normal erlebt haben. Hast du aber trotzdem ein Auge drauf gehabt, wenn jemand jetzt reingekommen wäre oder so? Das sind so Dinge. Welchen Preis zahlt er als Diensthund?
Also das sind zwei Fragen. Ich möchte mal die kürze, einfacher zu beantwortende Frage mal vorziehen. Die haben jetzt auch nicht unbedingt was miteinander zu tun. Also was kann in der Ausbildung alles schiefgehen? Natürlich jede Menge. Wir sprechen ja jetzt hier gerade von dieser Ausbildung als Diensthund.
Also dann trennen wir erstmal, welchen Preis zahlt der Hund? Ja. Denn wenn er einen Preis zahlt, ist ja auch bei der Ausbildung was schiefgegangen. Aber das können wir
nicht unbedingt. Okay. Also was kann schiefgehen? Natürlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass ich vergesse, dass Hochfahren schön ist, Runterfahren ist wichtiger. Mhm. Mindestens so.
Dann machen wir lieber das, dann machen wir erstmal den Preis.
Das heißt, das ist das, darunter subsumiert man eigentlich alles, worauf man in der Ausbildung achten muss. Der Preis, den der Hund zahlt, ich muss mir natürlich bewusst sein, ich habe es vorhin schon mal ganz bewusst so plakativ und platt gesagt, ich bringe diesem Hund bei, Leute zu beißen. Mhm. Und zwar nicht sportlich in irgendwelche Ärmel, sondern notfalls Menschen zu beißen in Verletzungsabsicht. Das ist so, das lernt der. So, entsprechend habe ich natürlich eine riesen Verantwortung gegenüber diesem Hund und auch gegenüber all den Menschen, mit denen wir Umgang haben, ob im Dienst oder privat, die nicht gebissen werden wollen und dürfen und sollen. Das heißt, ich lade mir eine gewaltige Verantwortung auf und diese Verantwortung besagt natürlich, dass ich wissen muss, dass der Hund es gibt immer eine Möglichkeit für Missverständnisse, weil ich einfach dem Hund gewisse Parameter beibringe, also wenn das und das und das passiert, dann kannst du und sollst du und darfst du. Die Hunde, die nur auf Kommando losgehen, ja, vielleicht kommt die Frage irgendwo, das ist natürlich Quatsch, wenn einer von hinten aus dem Gebüsch kommt, dann will ich nicht, dass der Hund wartet, bis ich sage, Fido, fass, sondern dann soll Fido schon von allein in Aktion treten. Das heißt, die Hunde müssen selbstständig agieren, aber mir muss klar sein, es gibt viele Verhaltensweisen von Menschen, die sind für den Hund einfach missverständlich. Mhm.
Für den Diensthund,
ja. Genau, also für diesen Hund, den ich jetzt so ausgebildet habe, genau. Sind die missverständlich, das heißt, da kann es zu Missverständnissen kommen, dass der Hund unter Umständen Menschen verletzt. Und das darf nicht passieren. Mhm. Punkt.
Ja. Und da ist diese Selbstständigkeit, ist jetzt beim Diensthund, diesen Preis zahlt er. Er ist also jederzeit, könnte er etwas missverstehen. Ja. Das heißt, du könntest ihn jetzt nicht mehr durch die Fußgängerzone führen.
Ich könnte das schon. Aber es ist der entspannte Spaziergang über den Markt, was wir mit allen unseren jungen Hunden auch und gerade mit den jungen Diensthunden gerne und viel und häufig machen, viel Menschenkontakt, viel streicheln, füttern nicht, aber viel streicheln. Je mehr Leute die kennenlernen, desto besser ist das. Also nicht etwa weghalten, ne? Das ist völlig falsch gedacht, denn der Hund kann ja nur dann richtig reagieren, wenn er die Leute einschätzen kann. Mhm. Einschätzen kann er selber nur dann, wenn er sie kennt.
Mhm. Sonst beißt er wahllos zu.
Wahllos oder gar nicht, oder er haut einfach ständig daneben in seinen Einschätzungen. Also das darf nicht passieren. Bedeutet, mit dem ausgebildeten Diensthund, der auf diese Schlüsselreize unter Umständen mit einer schnellen Aggression reagiert, ist es einfach Stress, mit dem entspannt über den Markt zu gehen. Also mit anderen Worten, über den Markt gehen geht, aber entspannt geht er nicht mehr.
Aha, ja.
Bedeutet, ich würde entweder den Maulkorb drauf haben und einer geht links, einer geht rechts, damit nichts verrutscht. Puh, ist die Frage, für wen ist das schön? Für mich nicht, für den Hund auch nicht.
Ja.
Es läuft also dann letztlich darauf hinaus, dass ich den Hund bei sowas dann nicht mehr mitnehme. Mhm. Und das ist definitiv der Preis, den ein Diensthund zahlt dafür, oder mein Diensthund Matze jetzt in dem Fall, zahlt dafür, dass er mit mir nachts auf Arbeit gehen kann. Und ich würde bei jedweder, nicht nur bei dieser, bei jedweder Ausbildung, die ich einem Hund angedeihen lasse oder für die ich den Halter ausbilde, immer unter allen Umständen immer einen Strich drunter machen. Hat der Hund im Endeffekt mehr dabei raus oder zahlt er mehr?
Ja,
hat er mehr dabei raus? Jawohl, machen. Und da lasse ich wirklich über sehr viel mit mir reden und da gibt es bei mir ganz wenig ideologische Grenzen oder Grenzen, die jetzt über die Ideologie bestimmt sind. Wenn ich das Gefühl habe, der Hund zahlt mehr, als er dabei rauskriegt, bin ich dafür nicht zu haben. So einfach ist das.
Mehr zahlen würde bedeuten, er hat nur ganz, ganz selten Einsätze und wäre sonst immer weggesperrt oder
genau.
So.
Genau, also weggesperrt oder man geht halt mit ihm spazieren. Ja. Aber er nimmt nicht an unserem alltäglichen Leben teil. Mhm. Er geht nicht mit uns zum Beispiel über die Zeil.
Mhm.
wie unsere jungen Hunde das alle und mit wachsender Begeisterung tun als Landpomeranzen, finden die über die Zeil gehen das Tollste, was es gibt.
Aha.
Ja, ah, ja. Das finden die prima.
Aha. Also das ist dann bei der Ausbildung, wenn man diese Dinge nicht macht, wird er nachher kein guter Diensthund. Du hältst ihn also nicht weg, sondern du konfrontierst ihn und zeigst ihn aber immer wieder, hier ist die Grenze. Das könnte
er muss
man,
ganz viel kennenlernen, später lernt er dann, aber da muss er wirklich ausgereift sein und vor allen Dingen darf er nicht, wie unser junger Hund jetzt im Moment noch, vielleicht auch ein ganz spannendes Thema.
Kommt jetzt.
Unser junger Hund ist jetzt noch in dem Alter, wo er ganz gerne mal Gespenster sieht. Und zwei Leute, die den langen Waldweg uns entgegenkommen, können ganz gern mal Marsmenschen sein, das weiß man nicht genau. Die ist also
Jaguar, gell?
Ja, Jaguar, genau. Die also Jaguar mit großem Misstrauen beäugt und unter Umständen dann eben auch in Schach fällt, weil solche Spaziergänger sind immer sehr gefährlich. Nein, Quatsch. Mhm. Also solange ein Hund noch zu solchen aus der Unsicherheit geborenen, überzogenen Reaktionen tendiert, solange weiß man, dieser Hund ist lange noch nicht reif genug für die Ausbildung. Mhm. Also der Hund muss locker sein, der muss entspannt sein, der muss im Menschen erst einmal überhaupt nichts Schlechtes vermuten. Und dann kann man sich überlegen, jetzt könnte man ihm beibringen, dass er in bestimmten Schlüsselsituationen aufmerksam sein muss und dass dann, wenn er eine Stärke zeigt, aber eine echte Stärke, nicht so eine Scheinstärke von so einem jungen Hund, eine echte Stärke zeigt, dass er damit dann Erfolg hat. Mhm. Das wäre dann der nächste Schritt. Mhm. Aber um jetzt mal bei Jaguar zu bleiben, der ist jetzt 14 Monate alt, das dauert ein Jahr noch, schätze ich mal. Also lange, lange, lange dauert das.
Da hast du ja gesagt, bei Jaguar, du wirst es nicht mehr, weil der Preis für ihn zu hoch wäre, er kann nicht mehr so lange arbeiten.
Also Jaguar werde ich ihm für den Wachschutz nicht mehr ausbilden.
Er wird dann Sprengstoffspürhund.
Er wird reiner Sprengstoffspürhund bleiben und natürlich werde ich mit ihm mit Begeisterung Sport machen. Er ist ein toller Sporthund. Warum nicht? Wie lange will ich das noch machen? Ich werde in 2 Jahren 60. Mhm. Ich werde also mit Sicherheit nicht bis 70 auf die Streife gehen. Das bedeutet, Jaguar würde vielleicht noch, wenn man jetzt mal die Zeit abzieht, die er noch nicht ausgebildet werden kann, weil er noch zu jung ist, vielleicht noch 2 Jahre arbeiten, vielleicht noch 3 Jahre arbeiten. So, das heißt, ich habe dann aufgerissen. Ich habe dann aufgemacht. Ich habe diesen Hund potenziell gefährlich gemacht. Mhm. Er zahlt den Preis, aber er kriegt nichts mehr für raus.
Ja, ja. Also ganz wichtig. Das hatte ich auch dann an dem Abend gelernt, dass du das sehr kritisch siehst, dass diese Hunde dann nicht mehr zurückgenommen werden können.
Nicht mehr vollständig.
Nicht mehr vollständig zurück als Familienhunde. Was ist eine Notwehrüberschreitung? Das hast du dann auch so als Stichwort, hast du das dann auch gesagt.
Es gibt, ja, das sind so ein paar ganz spannende Stichworte, habe ich da so fallen lassen in unserem Gespräch nach unserer Nachtaktion.
Ja, und ich konnte kaum erwarten.
Es ist, man soll es nicht meinen, aber dieser doofe, langweiliger Sicherheitsdienst ist spannender, als man meinen sollte.
Das habe ich gemerkt,
Vor allen Dingen ist es so, dass man, wenn man das ordentlich und anständig macht, und wir haben ja schon festgestellt, also nur weggucken ist dann auch keine Option, muss man schon über ein ganz gehöriges Maß an Rechtssicherheit verfügen, wenn man sich in diesem Job wohlfühlen will. Rechtssicherheit bedeutet nichts anderes, als dass ich in jedem Moment weiß, was darf ich denn gerade und was darf ich nicht. Mhm. Ab wo wird das Eis dünn? Also manchmal ist man so ein bisschen auf dünnem Eis, das lässt sich nicht vermeiden, aber dann muss man wissen, das Eis ist jetzt gerade dünn. Das alles andere ist, macht dann so diese dumpfbackigen Wachmuggel, die man eigentlich nicht mehr haben will und die Gott sei Dank es auch immer weniger gibt. Also zu deiner Frage, eine Notwehrüberschreitung würde vorliegen, wenn ich mich einer Situation, also in einer Situation Notwehre über die gebotene, ich sag mal, Verhältnismäßigkeit hinaus, wobei für die Rechtsfreaks unter uns, ich weiß, Notwehr kennt keine Verhältnismäßigkeit, aber trotzdem, also von der juristischen Definition, aber trotzdem ist es so, dass wenn ich vorm Kadi stehe und wenn ich einen Menschen verletze, muss ich immer, oder verletzen lasse durch meinen Hund, muss ich immer gewahr sein, und das ist auch gut so, dass ich damit vorm Kadi lande und dass der Kadi sich das anguckt, dürfte die das überhaupt, ja oder nein. Ich finde es perfekt, dass es so ist, wir haben nämlich hier keinen Wildwest und das ist auch gut so. Notwehrüberschreitung würde zum Beispiel, wenn wir das mal auf die Situation mit Norbert übersetzen. Norbert sitzt da, ist natürlich jetzt nicht Norbert, sondern ist jemand Echtes, der da rumlungert. Norbert sitzt da, was weiß ich, möchte sich einfach die Füße da vielleicht im Stadtpark ein bisschen baden. Und ich sage ihm, bitte verlassen Sie das Objekt. Norbert geht nicht gleich oder will sich erst die Füße abtrocknen. Und ich würde dann in dem Fall den Hund auf ihn schicken. Ich meine, gut, es wäre keine Notwehr, es ist vielleicht eine blöde Situation.
Er geht auf mich zu und will mich aber nur nach dem Weg fragen
oder so. Ja, und ich fühle mich dann an. Das wäre Blödsinn. Das ist ein ganz klassischer Fall von Notwehrüberschreitung.
Ah, ja.
Also Notwehrüberschreitung bedeutet, entweder ich wehre mich Not, wo keine Not ist, oder ich schieße mit Kanonen auf Spatzen, um das mal ganz platt zu sagen.
Du darfst noch mehr nicht. Also du darfst zum Beispiel jetzt auch, wenn jemand sagt, geben Sie mir Ihre Personalien, dann muss er das nicht.
So ist es. Wir haben, wir sind als private Sicherheit, sind wir auf den, auf der Basis dieser sogenannten Jedermannsrechte unterwegs. Und die Jedermannsrechte sind genau das, was der Name sagt, nämlich die Rechte von Jedermann. Das bedeutet, es gibt einige Rechte, die hat Jedermann gegenüber einem anderen. Und dazu zählt zum Beispiel, dass man die Strafverfolgung, wenn man Zeuge wird einer Straftat, erleichtern will und wenn man das sich traut, auch sollte. Und dazu gehört, wenn ich jetzt Zeuge einer Straftat war, dass ich sage, ah, es ist hier keine Polizei vor Ort, also es heißt, öffentliche Unterstützung ist im Moment noch nicht zu kriegen. Die Person, also dieser potenzielle Straftäter, ja, der will sich entziehen oder der will weggehen und dann kann ich ihn fragen, möchten Sie mir sagen, wie Sie heißen? Möchten Sie mir sagen, wo Sie wohnen? Gut, er sagt vielleicht nein. Was ich aber nicht darf, was ich auch als Sicherheitsmitarbeiter nicht darf, ich darf nicht gegen seinen Willen seine Personalien feststellen. Das darf ich nicht. Ich darf, wenn er mir das freiwillig gibt,